Ich stelle mir das wahnsinnig komplex vor, in so einer sich ganz schnell verändernden Welt als Führungskraft dort den Überblick zu behalten und die ganzen Themen mitgehen zu können, ne? Gerade im IT-Umfeld, oder?
Ja, genau. Und umso wichtiger ist, wenn man einen Experten hat von einer Firma, die eigentlich ja im Grunde als New Work Vorreiter gilt, ja, die eigentlich das im Grunde beherrschen könnten. Und bin gespannt, ob wir da jetzt ganz spannende Tipps bekommen, wie man da vielleicht Organisation und Steuerung auf eine immer schnelllebigere Welt, KI-geprägte Welt einstellen kann.
Richtig, genau. Wir reden heute ganz konkret mit Andreas Plaul, CIO der Haufe Group. Und er wird uns mal eben das erzählen, wie er das gemacht hat oder wie er das gerade macht, wie die Haufe Group gerade damit umgeht. Und ich freue mich drauf und sage Film ab. Unter dem Hashtag Better IT, Better Business leitet unser heutiger Gast Andreas Plaul die IT-Geschicke der Haufe Group. Denk mal an digitale Medien, Software für zum Beispiel HR- und Finance-Lösungen ist der Name Haufe nicht wegzudenken. Die Haufe Akademie ist sicherlich auch vielen ein Begriff. Doch wie leitet man sie, diese Geschicke, in einem immer dynamischer werdenden Umfeld aus KI und Buzzwords wie Digital Empowerment oder New Work? Das fragen wir heute und damit sage ich herzlich willkommen bei Time for Work, dem CIO der Haufe Group, Andreas Plaul.
Hallo Sandra, hallo Andreas, danke für die Einladung, schön hier zu sein.
Das freut uns. Andreas, stellst du dich, unseren Hörer und Hörerinnen, bitte einmal vor.
Gerne. Also wie Sandra schon gesagt hat, sind wir, glaube ich, als Marke im deutschen Raum ja bekannt, Haufe, Haufe Lexware, Haufe Akademie. Als Unternehmen sind wir eine Gruppe, das heißt, wir haben ja nicht nur das eine Produkt, sondern agieren in verschiedenen Märkten, auch mit verschiedenen Kunden. Macht das Leben interessant und komplex zugleich und uns IT bedeutet das natürlich auch, den verschiedenen Anforderungen, internen Anforderungen als Mitarbeiter, als Unternehmen, als Ganzes, in den Märkten, in den Produkten sehr unterschiedlich gerecht werden zu müssen. Wir sind als Unternehmen fast 3000 Menschen, vor allem in Freiburg mit unserem Headquarter unterwegs, aber auch in Standorten wie Barcelona und Timisoara in Rumänien, auch einige Standorte in Deutschland. Auch das trägt zur Komplexität der Rolle von IT natürlich bei. Sind seit 1950 eigentlich am deutschen Markt unterwegs und immer im selben Themenfeld, Wissen, HR, Steuer, Recht, Buchhaltung, haben unser Geld früher mit schwarzer Tinte auf weißem Papier verdient, so als Bücher und Zeitschriften und auch damals gab es schon ein Subscription-Modell, lose Blattwerke, die jeden Monat kamen für eine monatliche Gebühr, ne? Also gar kein neues Businessmodell eigentlich, haben es aber geschafft, unsere Geschäfte sehr stark zu digitalisieren und sind natürlich dann heute mit den Marken Haufe und Lexware in den jeweiligen Kundensegmenten vor allem als Software-as-a-Service-Anbieter unterwegs und dann eben mit der Haufe Akademie im Weiterbildungsumfeld in Deutschland mit fast 600.000 Teilnehmern im Jahr doch auch ein bekannter Name und auch ein etablierter Player am Markt. Und als IT hat man eigentlich zwei Aufgaben und das ist dann so ein bisschen meine Verantwortlichkeit. Auf der einen Seite kümmert man sich darum, dass alle Menschen im Unternehmen gut, produktiv, erfolgreich und qualitativ arbeiten können und das Unternehmen als Ganzes funktioniert. Themen wie HR-Systeme, ERPs, CRMs, Infrastruktur, Arbeitsplatz. Ich glaube, da gibt es ähnliche Ansatzpunkte und klassische Themen bei anderen Unternehmen derselben Größe. Und auf der anderen Seite ist man in einem sehr technologiegetriebenen Unternehmen natürlich als IT auch sehr nah an den wertschöpfenden Prozessen der Produktentwicklung, Betrieb von SaaS-Applikationen. Da gibt es als IT jede Art von Wertschöpfungstiefel in verschiedenen Bereichen und Produktwelten. Mal machen wir es komplett, mal bauen wir es, mal beraten wir, mal machen wir auch gar nichts. Also da ist dann sozusagen jede Art von Integration und Interaktion bei der IT zu Hause, was am Ende dazu führt, dass in der IT 150 Menschen arbeiten, was für die größten Unternehmen doch auch eine schon gehörige Größe ist, aber ergibt sich aus der Dualität der Aufgabe. Linke Seite, Mitarbeiterunternehmen als Ganzes, rechte Seite, alles rund um Produkt, Markt und Kunde eben auch mit hohen IT-Anteilen zu realisieren. Damit es mir nicht ganz so langweilig wird, erreichte mich heute in Barcelona. Da ist nämlich einer der Standorte, für die ich auch verantwortlich bin. Da sitzen Entwickler, Softwareentwickler von uns und auch in Timisoara sitzen Softwareentwickler von uns. Auch die tragen zum Unternehmenserfolg bei.
Ja, da habt ihr ja schon einige Transformationen hinter euch hin zum SaaS-Anbieter. Jetzt steht die nächste große Transformation an. Ganz grob gefragt, welche Rolle spielt eigentlich für euch KI, für euer Geschäftsmodell? Wie würdest du das einordnen?
Es ist spannend, dass du da auch das schöne Wort SaaS benutzt, ne? Software as a Service. Wir denken darüber nach, dass dieser Begriff sich auf den Kopf dreht und eigentlich es viel stärker darum geht, Service, also Software zu verkaufen und gar nicht mehr die Frage, ich brauche eine Software. Transformation, gutes Stichwort. Wir haben es in Anführungszeichen schon mal geschafft, aus Papier zu digital. Ob jetzt der Weg von CD-ROM über USB-Stick zu SaaS noch ein großer war, kann man diskutieren. Aber ich glaube, es beginnt vor allem bei der Erkenntnis, dass die Art, wie KI seit 3, 4 Jahren einfach präsent ist und welchen technologischen Sprünge sich da ergeben, fundamental verändernd sind. Ich glaube, das ist erstmal so eine Eigenerkenntnis, die man für sich als Unternehmen auch schaffen sollte und schaffen muss, wenn man in diesem Markt unterwegs ist. Das ist vielleicht für den Bäckermeister anders, auch fair. Aber für uns ist erstmal das die fundamentale Akzeptanz und Erkenntnis, dass da eine Veränderung unterwegs ist, die eben nicht evolutionär ist, sondern revolutionär. Und daraus ergibt sich dann die Reaktion, wie gehen wir mit dieser revolutionären Veränderung um? Also das ist, glaube ich, einmal die bewusste Akzeptanz und dann die Reaktion darauf und den Umgang damit. Das ist, glaube ich, so die Perspektive, wo unsere Unternehmen unterwegs sind. Und da gibt es auch die verschiedenen Dimensionen. Was heißt das für unsere Produktwelt? Was heißt in der Erwartungshaltung der Kunden an unsere Services, die wir anbieten? Was heißt das für das interne Arbeiten? Da gibt es dann wieder ganz unterschiedliche Wirkflächen, die man daraus bedient.
Service as a Software. Ist das so? Also habt ihr da schon Überlegungen, dass da so komplette, das Geschäftsmodell komplett umzukrempeln? Also seht ihr da schon so eine Entwicklung auch bei euch in der Branche?
Ja, ich denke schon. Ne? Also es beginnt ja an der Frage, was verkauft man überhaupt am Markt? Ne? Also welche Leistung verkauft man? Also wenn wir jetzt vielleicht auf die Marke Lexware schauen, dann ist es sicherlich auch stark belegt mit dem Thema Buchhaltung, Warenwirtschaft, Lohn, Gehalt und solchen Themen. Aber eigentlich ist es nicht das, was wir da verkaufen. Ne? Wir verkaufen eigentlich Menschen, die ein Unternehmen führen, oft Unternehmen kleinerer Größe, gerade in der Marke Lexware, die Möglichkeit, sich auf ihre sozusagen Unternehmensführung zu fokussieren und sich eben nicht mit Buchhaltung, Lohngehalt, Warenwirtschaft, Logistik, HR-Abrechnung und sonstiges zu beschäftigen, sondern ihnen das so weit wie möglich abzunehmen. Und ich glaube, der erste Impuls als Antwort auf die Frage ist, dass sich diese Reise noch verstärkt. Also weg von, ich erbringe einen Service für ein spezifisches Thema, hin zu, was ist mein Angebot, meine sozusagen Kernleistung eigentlich an dich als Kunde und meine Kernleistung eigentlich als Kunde im Kontext von Lexa zum Beispiel ist, ich mache dir das Unternehmertum so leicht, wie ich kann. Und wenn das halt heute Buchhaltung ist, schön, das kann aber morgen vielleicht auch noch was anderes sein, was dir ein Unternehmertum erleichtert. Und selbiges gilt bei der Marke Haufe, wo es ja vor allem um die Frage geht, rechtssichere Inhalte, also Themen HR, Steuer, Buchhaltung und so weiter. Auch da möchte ja niemand ein Zeugnis schreiben. In einem super Tool möchte niemand, man möchte ein Zeugnis haben. Also wie kann es dir erleichtern, dass du ein Zeugnis haben kannst? Aber eigentlich willst du auch kein Zeugnis haben, weil ein Zeugnis ja ein Teil eines Mitarbeiteraustrittsprozesses. Also wie willst du vielleicht diesen Prozess eher ganz anders gestalten, als Einzelteile zu realisieren in optimierter Form? Also man hinterfragt erstmal ganz grundsätzlich, was ist meine Leistungserbringung, mein Leistungsangebot an den Markt? Und das sind so fundamentale Themen, die uns natürlich auch bewegen.
Richtet ihr euch dort sehr, sehr stark an den Kunden aus? Also ne, wir haben jetzt verschiedene Anwendungsfälle genannt, die beim Kunden auftreten können. Die kann ja auch unterschiedlicher Natur sein. Jeder Kunde ist anders. Also fragt ihr dort aktiv nach, was beschäftigt euch, was braucht ihr, wie kann unsere Software dort unterstützen, tätig sein und verbindet das dann im Gegensatz zu mit, oder verbindet das dann in Kombination mit KI vielleicht zu so einer flexibleren Lösung. Ja, das ist dann, okay, je nachdem, wo der Kunde steht, was er hat, was er haben will, baut sich unsere Softwarewelt so zusammen oder baut sich unsere Software so auf?
Also natürlich kommen wir sehr stark aus dem Versuch, die Kundenwünsche zu verstehen. Also Interaktion mit Kunden, Feedback. Wir setzen auch sehr stark auf das Thema NPS, also Net Promoter Score, weil es für uns in der noch SaaS-Welt, also Software-as-a-Service-Welt auch höchst relevant ist, um den Markterfolg zu messen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch die Realität in den Blick nehmen, dass die Kunden oft auch dem Thema, was möchte ich denn, was brauche ich, gar nicht so klar formulieren können. Also wir hatten so schöne Erlebnisse zur Anfangszeit von KI in Produkten, wo wir dann einfach mal 200-500 Kunden so einen Chatbot gegeben haben und uns angeschaut, was fragen die denn? Was interessiert die denn? Und da sieht man oft erstmal Leere. Also wir haben das jetzt und was frage ich denn jetzt? Und da sitzt vielleicht so ein, ohne jetzt in den Berufsgruppen zu nahe zu treten, ein Bäckermeister davon und sagt, was mache ich denn jetzt damit? Weiß ich gar nicht so richtig. Also zwischen diesen beiden Extremen, eine Realisierung von Vollflexibilität von Wünschen versus alles ist vorkonfektioniert in Lösungsgedanken, in Pfaden. Da gibt es irgendwo eine gute Mischung daraus, wo man diese Flexibilität für verschiedene Kundensegmente und Artigkeiten zulässt, aber eine gewisse Vorgedachtheit von Use Cases trotzdem einbaut. Und
richtig,
diesen ja. Punkt zu finden, der ist super spannend.
Ja, man denkt an furzschnellere Pferde, ne? Also das ist ja genau die Denkweise.
Analogie. Hatte ich auch gerade im Kopf. Aber gibt es eine Vision, der du anhängst? Also machen künftig Agenten Teil der Arbeit oder vermietet ihr künftig Agenten anstatt Software? Denkst du so in solche Richtungen?
Also wahrscheinlich, und dass es sozusagen schon abschließend finalisiert ist, wird sich die Reise schon bewegen, weg von zum Beispiel personenbezogenen Kostenmodellen hin zu eher leistungsorientierten Kostenmodellen. Ob das jetzt schon Output oder einfach nur Volumen, was durchgeht, ist, da gibt es, glaube ich, auch verschiedene Momente der Reise. Faktisch wird es aber darauf hinauslaufen, dass dieses, wie schaffe ich es vielleicht durch die Hinzufügung von digitalen Helfern, die sehr autark, ich will nicht das Wort AI-Agenten in den Mund nehmen, aber fangen wir mal bei autark an, dann für mich Leistungen erbringen, die ich gar nicht mehr selber machen möchte und oder kann. Das wird schon die Reise sein, sich sozusagen als Beispiel Unternehmer, Einzelunternehmer, einen Social Media Manager zu leisten. Der ist dann aber gar keine Person, der ist dann vielleicht ein Agent oder ein Preisoptimierer oder ein Einkäufer oder ein Marketing-Spezialisten. Also das ist, glaube ich, schon der Weg, und da muss man überlegen, auch wie bepreist man diese Leistung. Auf der anderen Seite ist auch die Herausforderung, was ist der Markt dafür bereit zu bezahlen? Also wenn ich halt mal einfach Vergleich an Netflix-Abo denke, zahle ich 10 Euro im Monat, dann zahle ich wahrscheinlich keine 30 Euro Aufschlag, dass ich jetzt einen AI-Agenten habe, der mir mein Portfolio da sortiert. Das muss im Balance bleiben.
Ja, ist die Frage, genau, was bringt es mir? Und vor allen Dingen muss ich gewahr sein, es ist ja trotzdem nicht einfach, jemand stellt mir etwas hin und es funktioniert. Na, so funktioniert ja, ich muss trotzdem noch entweder prompten oder mitgeben, was ich genau haben möchte. Und das frisst ja auch nochmal Zeit, dort die Erwartungshaltung zu streuen.
Das ist auch ein spannender Punkt, den du machst, Sandra, dass man eben diese Fähigkeit zum Umgang ja auch irgendwie herstellen muss und da vielleicht auch Angebote machen muss als Unternehmen, was am Markt solche Fähigkeiten dann bereitstellt, zu überlegen, wie kann ich es verdaubar gestalten. Also wie gibt es vielleicht vorkonfektionierte Muster, nennen wir es mal einem Social-Media-Agenten, der mich jeden Morgen um 8.25 Uhr zum Beginn meines Arbeitstages fragt, hättest du nicht gern? Solltest du nicht mal, anstatt zu sagen, hier bin ich, nutz mich doch. Also das so ein bisschen vorzudenken und vorzukonfektionieren, ohne es schon in ein enges Korsett zu packen, das wird sicherlich die Aufgabe sein, die Technologie erfolgreich im Markt zu positionieren.
Lasst uns mal so ein bisschen mehr noch in die Umsetzung reinkommen. Wie geht ihr, wie packt ihr dieses Thema an? Ich meine, Andreas, wir hatten uns auf LinkedIn getroffen, da gab es eine Diskussion, bringt heute eigentlich eine KI-Strategie was, ja? Also so im Sinne eines Masterplans oder so. Und da warst du auch sehr, sehr skeptisch. Aber wie geht ihr dieses Thema, wie sagt man so strategisch an, ja? Also als Company.
Ich glaube, wichtig ist da voranzuschicken, dass Unternehmen jeweils ja auch ihre eigene Reise bei diesem Thema definieren müssen. Also würde mir in keinem Fall anmaßen zu formulieren, unsere Blaupause und Herangehensweise passt für jemand anderes, denn es ist, glaube ich, schon so, dass jedes Unternehmen doch wieder ein bisschen anders ist als andere. In unserem Fall mit diesen auch sehr drei unterschiedlichen Geschäftsfeldern, Weiterbildung auf der einen Seite, Kleinstunternehmer auf der anderen, dann in der Mitte die Haufe-Marke, die zu eher mittelständischen Unternehmen sich orientiert als Markt, haben erstmal die Märkte ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Das heißt, unsere Diskussion ging vor allem darum, kann es überhaupt richtig sein, diese eine KI-Strategie zu formulieren, oder müssen wir schon eigentlich uns von diesem Grundgedanken verabschieden und eher überlegen, wie schaffen wir einen Rahmen, in dem diese unterschiedlichen Märkte und Bedürfnisse der Kunden dann eben ausgestaltet werden können. Und deswegen haben wir uns bewusst davon verabschiedet, zu sagen, wir formulieren die eine Haufe-Gruppen-KI-Strategie, die, sagen wir mal, alle Marktumfelder abdenkt und aber auch die interne Reise zu KI abdeckt, sondern sind eher auf dem Pfad zu formulieren, wie sehen KI-Prinzipien aus, nach denen wir agieren wollen. Also was gestalten wir gemeinsam, was gestalten wir bewusst nicht gemeinsam? Wo haben wir Vereinbarungen zu welchen Plattformen wir nutzen, wo legen wir die Governance Guidelines fest, also welche Rahmenbedingungen im Kontext von Datenschutz, Datensicherheit, Compliance geben wir uns, also eher raus aus klassischer Top-Down-Strategieperspektive. Der eine Pfad mit den 5 Handlungsfeldern und den 20 Projekten, die uns zum Glück führen, hin zu einem Rahmen, den die Verantwortlichen in ihrer jeweiligen Domäne, Geschäftsumfelder oder auch intern ausgestalten. Und der Rahmen ist dann aber auch einer hohen Festigkeit unterwegs. Da gibt es dann Fundamente und Säulen und Dächer und so weiter. Also vielleicht mal, um im Bild zu bleiben, die den Kollegen auch und Kolleginnen auch helfen, das dann auszugestalten. Also mitnichten einfach ein weißes Blatt Papier und viel Spaß, sondern das eher als Gebäude, als flexibles auch Gebilde zu beschreiben und zu formulieren, in dem dann die Verantwortlichkeiten sich ausprägen können.
In welcher Rolle steht dabei die IT? Ist die der technische, wie sagt man, schafft ihr die technischen Grundlagen, die technische Basis, oder seht ihr euch schon eher als, wie auch immer, Enabler, Begleiter? Seid ihr führend auch bei dieser, wie sagt man, bei dieser Bereitstellung dieser Leitplanken, dieser Prinzipien?
IT versucht ja immer im Unternehmen das Thema Businesspartner nach vorne zu stellen, und man ist eben idealerweise nicht nur Strom aus der Steckdose und Laptop funktioniert, sondern man möchte natürlich als IT auch einen anderen Wertschöpfungsanteil haben. Und die Realität ist aber, man ist nicht Business. Das muss man auch akzeptieren, ne? Also außer man ist vielleicht in einem Unternehmen auch das Business, aber in unserem Unternehmen sind wir es nicht. Von der Seite ist unsere Rolle Möglichmacher, ne? Also, oder auf Englisch Enabler. Und Möglichmacher bedeutet, 2 Dimensionen zu covern, und so sehen wir unsere Rolle. Auf der einen Seite die Mitarbeiter und das Unternehmen bestmöglich zu befähigen, von den Produktivitätsvorteilen von KI in ihren tagtäglichen Arbeiten zu profitieren, Prozesse zu optimieren, zu verschlanken, Tool-Angebote zu machen und, und. Das zielt auf den einzelnen Mitarbeiter, also ich mache dich so produktiv, wie ich nur kann. Und auf der anderen Seite Absprungplattformen für unsere Produkte und Geschäftseinheiten zu schaffen, damit sie nicht bei Null anfangen müssen. Also da ist eher der Plattformgedanke das, was uns umtreibt, damit nicht jeder fußläufig überlegen muss, wie bilde ich einen LLM ab, wie connecte ich mich zu einem Hyperscaler, wie realisiere ich vielleicht einen agentischen Workflow. Also wir da einfach Angebote schaffen, die auch dann einen internen Markt finden müssen, der sich sozusagen in Konsum und Nutzung darstellt. Und so versuchen wir, diese duale Rolle zu gestalten. Auf der linken Seite Menschen befähigen, ihr tagtägliches Leben mit KI zu beschleunigen, vereinfachen, zu verbessern. Und auf der rechten Seite Absprungplattformen technologischer Natur zu schaffen, von denen die Business Groups und Geschäftsbereiche dann einfach ihre Produkte weiterentwickeln können. Wenn sich ein Geschäftsbereich entscheidet für ein Thema A, möchte ich das nicht, ist das auch fein. Also wir müssen nicht alle auf diesen Plattformen realisieren. Es muss immer ein gutes Grundvolumen sein, damit sich dann eben solche Plattformangebote auch lohnen. Auch unsere Philosophie, es sind oft mehr als ein Angebot, oft 2 Angebote. Also man kann das beim Hyperscaler A oder beim Hyperscaler B machen. Und das muss agnostisch sein in der Konsumierbarkeit. Also ohne mehr Klimmzüge, mehr Aufwände und Sonstiges machen wir dann 5, 6 Angebote. Nein, das machen wir nicht. Ne? Also wir versuchen es dann schon immer auch ein bisschen einzudampfen und sagen, das eine Nein, 2 Ja, 3 Okay, 4 Nein, so ein bisschen in der Denke. Und solange diese 2 Angebote oder auch 3 Angebote bei uns den internen Fußabdruck und Markt finden, ist es auch fein. Und wenn wir dann mal sehen, etwas wird weniger angenommen oder es fährt ein Trend zu einer anderen Plattform, die mehr Akzeptanz vielleicht gerade hat, dann bauen wir auch ab und bauen wieder auf. Und das als Spannungsfeld zu gestalten, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe als IT. Und es gibt noch ein Zusatzelement, der uns, glaube ich, auch wichtig ist. Wir sind bewusst strukturiert, dass wir noch nicht normal eine CTO-Rolle haben, die vielleicht eine Klammer bilden würde um die Geschäftsbereiche auf Technologieseite. Das ist auch Aufgabe der IT, einen Interaktionsraum und Austauschraum zu schaffen, diese unterschiedlichen Geschäftsbereiche, um über Technologie, um über Blueprints, über Blaupausen, über Ansätze, über Templates und so weiter in einen Austausch zu kommen, ohne zu sagen, was A macht, muss auch B machen. Sondern einfach sagen, hey, wenn ihr in B Folgendes machen wollt, schaut mal darüber, die haben das schon so gemacht, könnte das nicht was für euch sein? Also Mitarbeiter, Plattformen und eben so einen verbindenden Charakter eher als Community of Practice, als Zusammenspiel, als Austausch und nicht als hierarchische Organisationsform. Das ist so ein bisschen unsere Aufgabe als IT darin.
Inwieweit gibt es da Freiheiten für den einzelnen Mitarbeitenden? Also das ist ja immer so ein ganz schmaler Grat zwischen, ich brauche die Governance, ich brauche Richtlinien, ich brauche dieses Enablement, wie gehe ich damit um? Ne, ich brauche auch das Wissen um meine eigenen Prozesse. Also das ist ja ganz viel, was dort auf mich einprasselt. Hat der einzelne Mitarbeiter bei euch die Möglichkeit, sich selbst in irgendeiner Form zu verwirklichen? Oder wenn er sagt, ich habe hier einen Prozess, tritt er mit euch in Verbindung und ihr leitet ihn dann durch, setzt den um, wie auch immer. Mhm. Oder kann ich ihn auch selbst umsetzen an der Stelle?
Mhm. Also zu verwirklichen auf jeden Fall. Aber, und jetzt kommt das spannende Aber, nicht mit jedwedem Tool und Herangehensweise. Das ist sozusagen ein Set von Tools, in denen auch entweder Prozesse, für die jemand selber verantwortlich ist, dann realisiert werden können. Da gibt es dann Rahmenbedingungen rund um, was darf man aus Datenschutzperspektive, welche Art von Daten dürfen rein, welche nein. Manchmal gibt es auch technische harte Limitierungen, die wir dann intronisieren und sagen, das kann halt nicht fließen an Daten, weil... Also ein Beispiel, die Lohn- und Gehaltdaten, wir halt nicht im OpenAI, ChatGPT sehen wollen. Ne? So.
Ja.
Also verwirklichen gerne, ja und auf jeden Fall. Und da auch wieder zurück zu der Perspektive eines Angebots geschaffen mit verschiedenen Realisierungsmöglichkeiten. Und das muss dann auch nicht durch unsere Hand als IT passieren. Das übergeben wir auch gerne. Und wenn jemand ein neues Tool oder eine neue Plattform haben möchte, weil wir bisher da vielleicht kein Angebot haben, dann wird das auch klassisch nach Prozessen bei uns geprüft aus den verschiedenen Perspektiven. Und dann wird es halt Teil des Zoos. Ne? Und dann kommt halt ein neues Tierchen rein. Das heißt, die Giraffe da neben dem Nashorn, auch fein. Und dann kommt vielleicht noch der Elefant. Aber wenn das Krokodil halt einen Süßwasserteich braucht und wir den nicht haben, dann sagen wir, du, für einen Süßwasserteich, das ist jetzt zu viel.
Ja.
Also verwirklicht wirklich auf jeden Fall. Was wir nicht unterstützen, ist raus die Kreditkarte und kauf dir irgendwas und schau mal, was daraus wird. Auch dafür gibt es Evaluierungsprozesse, damit umzugehen. Und da muss man sich dann eben nach einem fixierten Zeitraum entscheiden, wird es ein Tier, was wir dem zu hinzufügen, oder bleibt es ein Tier, was draußen steht und hört es auch auf? Und beide Reisen, also Bestandsthemen, Bestandstools, Bestandsplattformen haben einen klaren Governance-Rahmen, welche Art von Daten, welche Art von Anbindungen, Kundendaten, ja, nein, welche Flughöhe und. Und auch bei Evaluierung selbiges Thema. Klar abgesetzt, was kann mal verprobt werden, um Verständnis zu generieren, ist das was für uns oder ist nichts für uns. Und dann darf gerne auch autark mit diesen Angeboten in den Verantwortlichkeiten agiert werden.
Hm. Du hast jetzt schon mehrfach das Thema Governance angesprochen. Ist es so, dass ihr die Governance da, wie sagt man, so gut implementiert habt in der Software, also dass ihr jetzt schon sagen könnt, okay, wir haben uns, also es ist ja häufig so ein Thema in der Diskussion, wir brauchen Leitplanken für die, gerade für die KI, ja. Wie kriegen wir die umgesetzt? Und ohne jetzt, zum einen brauchen wir die Freiheit, zum anderen brauchen wir aber auch die Umsetzung. Wie geht ihr dahin mit der, oder wie geht ihr mit dieser Balance um?
Ich glaube, wir orientieren uns erstmal ganz klassisch am Gedankengang der technischen und organisatorischen Maßnahmen. Also es gibt ja so in den schönen Vertragsanhängen, wenn man mit großen Anbietern Verträge schließt, oft dieses Zusatzplätzchen TOM. Technische, organisatorische Maßnahmen. Eigentlich ein schönes Gebilde, weil es ja zwei Sachen beleuchtet. Das, was kann man technisch tun, konfigurationsmäßig, technische Barrieren, Systemprompt und sonst, komme ich gleich nochmal dazu. Und was kann man aber organisatorisch tun? Und beide Aspekte versuchen wir zu bedienen in den Realisierungen, die wir schaffen, entweder für die Mitarbeiter intern oder in den Produkten. Wohl wissend, dass wir in Jahr 4 von Gen AI noch einen weiten Weg zu gehen haben. Und dass wir sicherlich auch noch in einer Phase sind, die eher mit einem breiten Trichter unterwegs ist und wo sich der Trichter auch noch ein bisschen verengen wird, was man an Governance und Regulatorik und vielleicht auch technischen harten Maßnahmen implementieren wird. Und natürlich geht da viel über sogenannte Guardrails, die man einfach technisch in die Plattform von AI hineingibt. Es geht auch viel über das Thema Systemprompts. Es geht auch viel über Limitierung, Anzahl Tokens, In-Output-Themen, dass einfach das dann nicht davonläuft. Das sind so, glaube ich, mal so ein paar Ankerpunkte, die wir technisch realisieren. Und auf der anderen Seite diskutieren wir aber auch, braucht es eine Reise in noch strengere Realisierung, die eher so einen Firewall-Internet-Gateway-Charakter haben, wie wir sie früher für Internetanwendungen gedacht haben. Das wird... Zumindest wenn wir auf den amerikanischen Markt schauen und sehen, was die Anbieter da an die Stadt bringen. Und dann sieht man ja so ein bisschen, was uns in 2-3 Jahren blüht. Stärker auf uns zukommen in den Realisierungsnotwendigkeiten, diesen weiteren Schritt bei technischen Maßnahmen hinzugehen, dass das Ganze dann wirklich vielleicht durch etwas engere Trichter geht.
Ich würde den Fokus noch ein bisschen weiterlegen, so Richtung Organisationssteuerung. Es gibt ja diese wahnsinnige Veränderungsgeschwindigkeit, es gibt diese wahnsinnige Themenfülle. Jetzt schon alleine mal aus, wie sagt man, aus Sicht der IT-Organisation, ja, wie wird man dem Herr? Ja, Hintergrund ist, wir beobachten sehr häufig so auch Kunden im Workplace-Bereich. Da ist ja auch das Thema KI-Readiness. Kommt jetzt nur mit oben drauf und da sagen uns die Kunden, oh Gott, ja, also diese 1000 Themen, jetzt noch KI, wie bekommen wir das hin? Ja, und es gibt so viele Themen da anzutrichtern. Also wie werdet ihr da Sache her? Sowohl als IT und dann vielleicht später auch nochmal als Organisation. Als Gesamtorganisation.
Muss ich mal kurz in Erinnerung schwelgen. Ich hatte vor 2 Wochen einen Vortrag, da ging es auch so ein bisschen darum, Reise von AI und Themen. Da habe ich gesagt, naja, vor 10 Jahren war die Welt so schön einfach. Da haben wir so ein bisschen Cloud gemacht und Digitalisierung. wenn ich mich heute zurückerinnere, würde ich sagen, das haben wir auf dem linken Pobacke gemacht.
Das war schön.
War das schön und einfach. Und damals, so dachten, und damals dachten wir, wie schlimm das alles ist. Also natürlich hat der Eintrag dieser Technologie auch einen Eintrag in die Arbeitswelt, in die Rollen, in die Ausschaltung der Rollen. Stellen wir jetzt seit 2 Jahren nur noch KI-Engineers und Prompt-Engineers und KI-Architekten sein? Nein, das tun wir nicht. Also natürlich haben wir solche Personen mit diesen Fähigkeiten auch bei uns mittlerweile an Bord, die sehr stark auf KI-only schauen. Ich glaube, unsere Antwort auf die Frage ist, wie schaffen wir den guten Mix aus Spezialisten und aber auch eine Verbreitung mit dem Thema sich auseinandersetzt in den verschiedensten Rollen, die heute schon bei uns unterwegs sind. Jetzt vielleicht mal erstmal den Fokus auf Technologierollen, Entwickler, Architekten, Systemadministratoren, Webdesigner und. Alle die müssen sich eigentlich eine neue Fähigkeit in den Rucksack erarbeiten und das heißt Umgang mit KI als Mitarbeiter, aber auch in ihren Rollen für das Thema Produkte und Produktentwicklung. Und das ist sozusagen die duale Antwort, die wir auf die Frage finden. Spezialistenrollen ja, in A, überschaubarem Maß, B, so viele gibt der Markt gar nicht her. Wo sollen die denn herkommen nach 3 Jahren oder 4 Jahren Generative AI? Und dann wirklich in die Breite investieren im Sinne von Upskilling der Personen und Kollegen und Kolleginnen, die wir bereits im Unternehmen haben. So dieses klassische AI-Literacy-Thema, ne? Also die Lesefähigkeit, die Umgangsfähigkeit mit KI als zentralen Weiterbildungselement in den Blick zu nehmen und da auch wieder rollenspezifische Angebote schaffen, so eine Grundausbildung für alle und dann rollenspezifisch, was brauchen die jeweiligen in ihren Themendomänen, um voranzukommen.
Ich stelle mir das auch wahnsinnig schwierig vor für Führungskräfte, also für deine Person, ne, damit umzugehen. Ne? Wie du so gerade gesagt hast, vor 10 Jahren war alles so schön einfach. Ne? Wir hatten ein bisschen Change Management, da musste man erklären, wie so ein Social Intranet funktioniert und wie da die Engage-Plattform oder die Yammer-Plattform, was auch immer, wie man da kommuniziert. Jetzt stehen wir vor ganz anderen Herausforderungen. Was macht das mit dir als Führungskraft? Ne? Wie musst du als Organisation diesen Punkt Führung neu denken, um eben diese Gewalt an Themen, die da auf euch zukommen, Herr zu werden?
Einleiten würde ich sagen, die Führungskräfte haben es nicht leicht. Also neben allen Themen, die schon da waren, bekommen sie jetzt noch die Frage auf den Tisch, wie gehst du als Individuum mit KI um und wie gehst du in deiner Rolle als Führungskraft mit KI bei deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Team um? Also ganz schön tough. Ich glaube, die Antwort bei uns ist auch da wieder erstmal eine bewusste Positionierung, dass das Thema da ist, also keine Ignoranz, sondern eine bewusste Akzeptanz und dann auf diese Akzeptanz aufgesetzt Schulungsangebote, Umgangsangebote. Auch fair zu sagen, ich als Führungskraft habe da eine gewisse noch Distanz zum Thema KI und muss mich dem auch vielleicht einfach im Erleben nähern. Auch dafür gibt es Angebote. Wir sehen natürlich neben den ganzen Vorteilen und Möglichkeiten, die wir über KI auch diskutieren, die Frage, welche Risiken liegen da drin? Was heißt das für auch Menschen, die sich Sorgen machen um ihren Arbeitsplatz, um ihre Rolle? Gibt es die morgen noch so? Wie muss ich mich verändern, anpassen? Auch das ist Aufgabe von Führung, damit umzugehen. Und in diese Facetten von Führung zu investieren, das ist eigentlich unsere Antwort. Und da gibt es, kann man bei uns intern ja auch sehen, wirklich eine Vielzahl von Angeboten, zum Austausch, zur Weiterbildung, zur persönlichen Weiterentwicklung und auch zur Interaktion mit anderen Führungskräften in ähnlicher Situation dem Thema noch gar nicht mal Herr zu werden, das ist, glaube ich, noch gar nicht der Anspruch, sondern erstmal zu adressieren und hineinzugehen, wohl wissen, dass wir im Sinne eines Hype-Cycles uns beim Thema KI ja immer noch in der ersten Phase befinden und noch gar nicht richtig wissen, was ist denn das Maturitätslevel in 10 Jahren. Also nicht alleine lassen, bewusst mitnehmen, auch akzeptieren, dass für manche der Weg länger ist, auch akzeptieren, dass für manche schon eine übervolle, befüllte Teller auf dem Tisch stehen haben und der wird noch voller und das fällt dann links und rechts nur noch runter. Also das, glaube ich, ist schon die Realität.
Ich starte auch nochmal vor 10 Jahren, da haben wir damals alle so auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, ja, haben wir alle gesprochen über New Work, über Agilität, ja, haben wir da ganz viel nachgedacht. Und heute hat man so das Gefühl, ja, also das sind die Themen, die wir damals hatten, die eigentlich heute nochmal doppelt wichtig wären. Täuscht mich da mein Gefühl? Also, oder anders gefragt, wie weit haben diese Prinzipien, die wir damals, die ihr ja auch als Haufe sehr stark auch mit nach außen vertreten habt, inwiefern bewähren die sich gerade? Inwiefern müssen die vielleicht auch nochmal neu überdacht werden?
Man würde beinahe sagen New Work. Ne? Also von der New Work nach Corona habe ich lange nichts mehr gehört. Ich höre das vor allem von der New Work, ja, genau. Nach Gen AI. Ich glaube, die Mechanismen für Organisationen, sich dazu gut aufzustellen, bleiben gleich. Ne? Also nimm das Individuum in den Blick, schaffe ein Ökosystem, in dem die Menschen gut miteinander arbeiten können. Ob das dann immer in Präsenz oder Hybrid, also muss halt zu den Formaten, zu den Rollen, zu den Aufgaben passen. Also eine viel stärkere Zerfaserung des Arbeitsalltages auch zu gestalten. Das sind so die Trends, die sich auch jetzt mit New Work fortsetzen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Gegenbewegung, wie schaffen wir trotzdem Gemeinsamkeit? Wie schaffen wir Orientierung? Wie schaffen wir Fokus? Wie schaffen wir vielleicht auch Leistung und Ausrichtung? Und dieses Spannungsfeld hat sich eigentlich durch die Hinzufügung von einer schönen Technologie wie generative KI nochmal verstärkt. Und macht es, glaube ich, auch extra schwer, damit gut umzugehen. Das heißt, Menschen und Führungskräfte, waren wir vorher im Gespräch gewesen, müssen noch viel stärker Orientierung geben, noch viel stärker Ausrichtung, das Warum diskutieren. Denn es geht nicht mehr darum, schaffe ich 10.000 Zeilen Code oder 20.000 Zeilen Code, sondern was kann ich damit anfangen? Kann ich das verstehen, was da passiert? Kann ich es interpretieren? Was ist der Wertbeitrag meines Teams, meiner Rolle, meiner Person? Und das ist dann eben Aufgabe von Führung, das auch in die Breite der Mitarbeiter und MitarbeiterInnen zu transportieren.
Auch Sicherheit zu geben als Unternehmen, als Gesamtes. Ne? Wer hat das über Datenschutz, über Governance, dass ich als Mitarbeitender sicher sein kann, wenn ich das jetzt benutze, die KI-Lösung, das bewegt sich in dem Rahmen, was ich darf und ich kenne auch meine Richtlinien, was ich eben als Mitarbeitender nicht da, dass ich nicht eben meinen Lohnzettel bei ChatGPT reinstelle und frage, was bedeutet denn Zeile 30? Ne?
Na, deinen kannst du noch reinstellen.
Ja, das
stimmt schon. Aber meinen bitte nicht, ne? So.
Genau. Dass diese Richtlinien dann gewahrt sind. Und ein Gedanke, der mir da noch kommt, ist natürlich auch, es ist umso wichtiger, dass es einfach ist. Na, das ist alles so schon so komplex. Und ich finde, wenn wir dann Software haben, die diese Komplexität auch noch ausstrahlt, wird es für den einzelnen Anwender, die Anwenderin, finde ich, noch schwieriger, das zu verstehen. Ich erlebe das bei meinen Kunden, ne? die kommen so schon kaum mit, was die Themen manchmal heißt. Ne? Ich berate ja viel im Microsoft-Umfeld, ne? was heißt es im SharePoint, dort das und das zu machen. Da sind die schon überfordert. Wenn jetzt noch KI kommt und das auch noch komplexer ist, dann steigen die aus. Also irgendwie muss man diese Komplexität runterbrechen und für den Endanwender auch, ich sag mal, noch mehr von der Usability-Seite her denken, als es vorher schon war. Würdest du mitgehen oder sagst du,
Aber, glaube ich, noch einen Vorsatz einbauen, der sagt, ich werde die Komplexität aber nicht los. Also ich kann es nicht so einfach machen, dass es wirklich vorverdaut einfach den Hals runterrutscht. Ich muss es schon irgendwie auch realisieren und in die Mannschaft bekommen, dass da eine Komplexität drin unterwegs ist. Gerade die Beispiele, die du gesagt hast. Was nutze ich wo? Was darf ich wo? Für welchen Anwendungsfall was? Und dann habe ich das vielleicht mal für 4, 6, 8 Wochen sortiert und morgen kommt ein neues Tool um die Ecke. Ich will nicht sagen E7, aber sonst irgendwas oder Cloud Cowork oder wie auch immer. Und dann fällt mein gut sortiertes Kartenhaus in sich zusammen und ich muss wieder neu sortieren. Mhm. Das heißt, ich glaube, da ist schon so ein wichtiges Element drin zu formulieren, die Komplexität ist da und ja, sie muss gestaltet werden. Ja, wir sollten gerade aus IT-Perspektive, gerade aus Verantwortlichkeitsperspektive, nicht extra Komplexität hinzufügen, werden wir sie los. Das glaube ich auf keinen Fall. Mhm. Und sie wird auch weiter steigen. Also die Anbieter am Markt agieren natürlich auch im Versuch, ihre Lösungen zu positionieren und die machen es dann eben durch die Überlappung der Fähigkeiten. Über hier ist jetzt jemand eine Nasenspitze voran, uns nicht einfacher.
Also schon Eigenverantwortung fällt nicht weg. Ich muss trotzdem noch selber dafür sorgen, dass ich es verstehe. Ja. Und aber in Kombination mit eben einer guten IT.
Und wir merken es ja auch bei uns, dass natürlich so beinahe die Trends medial auch sich in der Belegschaft hier niederschlagen zu, wie will man was nutzen. Ne? Also ohne jetzt aus dem tiefen Nähkästchen zu plaudern, war vielleicht vor 12 Monaten OpenAI der heißeste Schrei. Das ist es vielleicht heute so nicht mehr. Ne? Da sind andere Anbieter dann eher vorne. Und wenn dann übermorgen mal Microsoft vielleicht mit seiner auch Marktmacht sich positioniert, hat es auch wieder Bewegung. Also da ist auch eine ständige Iteration drin. Was ist denn gerade das in Anführungszeichen Beste? Und zu akzeptieren, dass man nicht nur die Komplexität nicht wegbekommt, sondern vielleicht auch nicht immer das Beste haben kann, weil wir gar nicht iterativ so schnell darauf reagieren können, das Beste einzuführen, ist auch eine Diskussion, die wir intensiv führen, rund um die Frage, was sind Verweildauern von Lösungen?
Ich möchte noch mal den Haken noch mal ein bisschen früher setzen. Du hast vorhin gesagt, Unsicherheit. Also natürlich als Führungskraft muss man versuchen, da das Warum zu beantworten, die Sicherheit zu setzen. Wie gelingt das in einer Welt, wo man manchmal das Gefühl hat, in 2 Monaten ist hier alles umgekrempelt, wo man eigentlich, wo man eigentlich selbst verunsichert ist als Führungskraft? Also was kannst du da einen Tipp geben? Ja, also das ist so für die Führungskräfte, die sich das wahrscheinlich genauso fragen.
Vielleicht erstmal eine kurze Anekdote. Der schlimmste Moment für die Kollegen bei mir in der IT ist, wenn der Andreas von der Konferenz zurückkommt. Weil da kommt er immer in zwei Zuständen zurück. Auf der einen Seite ist er vollkommen schockiert über das, was er alles gesehen hat, was man noch machen müsste. Und auf der anderen Seite hat er eine super lange Begehrlichkeitenliste dabei, was er gerne jetzt machen möchte damit. Ne? Also ich glaube, dieser Zustand von Unsicherheit auch bei uns als Führungskräften, auch als CIO eines Unternehmens, ist erstmal gar nicht schlimm. Also ich habe dann auch diese Zustände, wo ich sage, oh mein Gott, wie sollen wir diese Komplexität gestaltet bekommen? 50 Projekte gleichzeitig, mit wem denn und wann denn? Und wenn ich Projekt 1 fertig habe, müsste ich schon wieder bei 1b anfangen, weil 1 sich überholt hat. Also es ist, glaube ich, erstmal für mich hilfreich und vielleicht ist das so dann der kleine Tipp, diese Komplexität, diese Geschwindigkeit, dieses ich werde ja ständig überholt, zu akzeptieren und gar nicht zu versuchen, da im Gleichschritt mitgehen zu wollen. Also davon habe ich mich vielleicht emotional verabschiedet, den Gleichschritt zu schaffen, was der Markt mir sozusagen als Kadenz und als Geschwindigkeit vorgibt, sondern eher zu sagen, okay, ist vollkommen fein, wenn ich auch mal ein halbes Jahr mit einem Thema hinterher bin. Wichtig ist, aufzustehen und loszulaufen und ein Thema zu gestalten. Und man muss auch akzeptieren, glaube ich, dass man nicht alle Themen gleichzeitig gestalten kann. Auch das überfordert uns als Führungskräfte, aber auch die Menschen in der Organisation. Und da sich immer wieder mal zurückzuziehen, sagen, was sind meine Schwerpunkte? Wo will ich wirklich draufgehen? Wo mache ich mal einen Anker? Und der hält dann auch mal ein Jahr oder 2 Jahre. Hilft mehr als noch die 5. Initiative auf die Straße zu bekommen, die dann ja irgendeinen Mehrwert generiert, aber eigentlich nur für Verwirrung, Komplexität und dann wieder Unsicherheit sorgt. Also weniger ist mehr, wäre vielleicht so ein bisschen der Blick darauf. Und das weniger auch bewusst zu akzeptieren.
Was macht ihr in Bezug auf diese ganze Steuerung, Organisation in so einem dynamischen KI-Zeitalter, was macht ihr da am meisten Kopf zu brechen?
Ich glaube, das ist das Element, was man nicht sieht. Also wir nehmen, und das gilt vielleicht auch mich in meiner Rolle, natürlich KI schon auch sehr stark an der Oberfläche wahr. Ne? Also wir nutzen es, wir sehen die Ergebnisse, wir bauen Lösungen, wir implementieren. Da gibt es aber so ein bisschen eisbergmäßig einen ganz tiefen Unterbau, wie entscheidet die KI? Wie kommt sie zu Vorschlägen? Sind die Inhalte valide? Ja, nein. Wie ist es nachvollziehbar? Und umso breiter wir das ausrollen, umso wichtiger wird das Verständnis, in diesen Eisbergunterbau hineinzuschauen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was mir Sorge macht. Wie schaffen wir das? Wir sind bei der heutigen Überforderung, also mit dieser morgigen Überforderung dann umzugehen. Wenn wir über Themen sprechen wie Nachvollziehbarkeit, wenn wir über Themen sprechen wie Audit-Fest, da gibt es, glaube ich, noch einen sehr steilen Berg zu besteigen, wenn man sozusagen einen Eisberg auf den Kopf stellen würde. Und der macht mir schon Sorge. Und das zweite Element ist sicherlich die Thematik rund um Informationssicherheit oder Cybersecurity im KI-Kontext. Das Rennen zwischen Angreifer und Verteidiger, wo beide in Anführungszeichen dieselben Waffen an die Hand bekommen und dann bitte kämpft. Und sozusagen, das ist auch sicherlich ein Thema, was mich in meiner Rolle sehr stark umschreibt. Wie schaffen wir das? Perfekt gibt es nicht, aber zumindest gegen die Risiken, gegen die wir uns wappnen wollen, gut zu gestalten.
Gibt es da eine Möglichkeit, da irgendwie vorzubauen? Also hast du da, also gehen ja beide Sachen, die du nennst, die gehen ja in die ähnliche Richtung. Ja, es geht ja darum, wie schaffen wir da nicht in so eine Sackgasse uns rein zu manövrieren, also eine Sackgasse, dass wir einer Gefahr da entgegenstehen, der wir nicht mehr ausweichen können oder so.
Ich glaube, da habe ich noch keine gute Antwort dafür, außer wie ein bisschen vorher schon mal angerissen, sich den Themen zu stellen und versuchen, da auch Reisen zu skizzieren und Themen zu machen. Jetzt einfach in den Markt zu gehen, sich irgendeine Lösung dafür zu kaufen und hoffen, dann wird es schon, ist glaube ich zu einfach gedacht in der dynamischen Welt von KI und auch der Frage, wie sieht denn mal der Markt und die Realitäten zu dem Thema in 5 oder 10 Jahren aus? Also von der Seite habe ich da kein perfektes Lösungsrezept für diese Fragen, gerade die jetzt sehr aktuelle Diskussion um Cloud-Mythos, ne? Also kann man ja auch, oder mittlerweile gibt es auch Angebote von anderen Anbietern, die dasselbe Thema adressieren, haben wir jetzt da plötzlich einen neuen Jahr 2000-Moment. Wenn dieses Toolchen dann öffentlich zugänglich wird, was passiert denn dann? Und das in der Organisation zu diskutieren, sich da auch mit Maßnahmen drauf vorzubereiten, kann man auch ein bisschen dreistufig draufschauen. Was heißt das für die Anbieter von Lösungen? Was heißt das für uns, die Software entwickeln? Was heißt das vielleicht für eine Lösung, die am Markt dann auch mit solchen Tools nachprüfbar und nachvollziehbar sind? Also ich glaube, wichtig ist da wieder der Umgang damit. Und das einfache Rezept so aus chefkoch.de hätte ich es dafür auch nicht.
Ich hätte zum Abschluss, denn wir sind schon dran mit unserer Zeit, lieber Andreas. Wir könnten sicherlich noch 1000 weitere Punkte vertiefen. Hast du eine Lieblingsanwendung, Lieblingsanwendungsfall oder einen Lieblingsprompt, den du gerne benutzt, wo du sagst, das hat mir mein Arbeitsleben komplett um 180 Grad gekrempelt. Ich brauche da jetzt nur noch 5 Minuten. Gibt es sowas bei dir?
Ich würde sagen, ich google kaum noch. Das ist vielleicht so ein Thema. Ja, das klassische Googlen, jetzt außer für ein Privat, weil ich zu faul bin, sozusagen es richtig zu machen. Aber im Berufskontext google ich eigentlich kaum noch. So eine Frage, wir haben einen eigenen GPT für unser Unternehmen, wo die Daten dann auch bei uns alle bleiben. Das ist eigentlich so mein täglicher digitaler Helfer. Und damit das Googlen in Anführungszeichen diesen digitalen Helfer sinnvoll ist, habe ich für mich so einen eigenen Systemprompt gebaut, der nichts anderes sagt, hey, das ist die Rolle, das ist mein Hintergrund, das ist meine Art zu fragen und das ist meine Art, wie ich meine Antworten haben möchte. Und der läuft sozusagen standardmäßig für das Nicht-Googlen im eigenen GPT immer mit. Und das hilft mir natürlich schon sehr, nicht nur meine Fragen beantwortet zu bekommen, sondern sie auch in einer Art beantwortet zu bekommen, wie sie für meine Arbeitsartigkeit passend sind. Also das ist ja das eine, früher mussten wir lange lernen, wie frage ich denn richtig bei Google? Ja, ist auch wichtig, wie frage ich, ist auch wichtig im KI-Kontext, aber ich kann ja der KI auch heute mitgeben, wie hätte ich denn die Antwort gern? Und ich glaube, das für sich als tagtägliches Normalerleben, als New-New-Work-Erleben zu begreifen, ist für mich eigentlich ein super Schritt nach vorne gewesen, die eigenen Ergebnisse, die eigene Geschwindigkeit beim Arbeiten an den Themen auch zu erhöhen.
Ja, das glaube ich, haben wir alle Da haben wir alle, also ich bin sehr froh, dass es die Möglichkeit gibt, wohl wissend, dass man natürlich immer gucken muss, Halluzinationen und so weiter, ne, das alles nochmal zu überprüfen. Aber also meine Arbeitswelt hat es auch sehr, sehr stark bereichert dort eben.
Ich glaube, es lässt sich ja nicht wegdiskutieren, dass man die Antworten ja nicht eins zu eins dann in Aktion umsetzen sollte. Ne? Ja. Also wie bei der Code-Kreierung, reflektiere, was da gebaut wurde, wie das funktioniert, gilt das natürlich für den normalen Interaktionsdiskurs genauso. Aber man startet eben bei vielen Themen dann nicht mehr bei 0, sondern vielleicht bei 60, bei 75, ja, bei 82,7%. Und das ist schon nochmal ein Sprung, sich Themen zu erarbeiten und auch Themen zu durchdringen. Wobei das natürlich für auch Spezialistenrollen nochmal leicht anders sein kann. Als CIO ist man erstmal so ein bisschen gerade Generalist und dann boostet das vielleicht nochmal einen Ticken mehr.
So, lieber Andreas, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich für deine Zeit und für die vielen offenen Worte. Ich habe sehr, sehr viel gelernt von Service as a Software über die Befähigung, was es heißt im Umgang mit KI und Vorkonfektionierung von IT-Systemen. Wir haben darüber gesprochen, was es heißt, Elefant, Tiger, Maus und Co. als Software zu betrachten. Fand ich auch spannend, den Vergleich und auch Umgang mit Komplexität. Hast du einige Einblicke gegeben, aber auch sehr, sehr viele Hinweise, Tipps auch für Führungskräfte dort mit an die Hand gegeben, wie man damit eben umgehen kann und das Ganze vielleicht ein bisschen, naja, sich annähern kann, zumindest an diese Komplexität und an das Thema. Also da nochmal vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für die Einblicke. Und wir haben schon, denke ich, auch nochmal ganz gut Themen gesammelt, worüber wir auch nochmal sprechen können mit dir, ne? Sei es Empowerment oder vielleicht auch das ganze Thema Security. Wenn dort vielleicht sich ein bisschen was bewegt hat, dann kann man da sicherlich auch in einer anderen Folge Time for Work nochmal drüber sprechen. Also Andreas, herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Dankeschön.
Und wir hören uns sicherlich bei der einen oder anderen Folge nochmal. Bis dahin sage ich, macht's gut und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Wie viele Elefanten, Tiger und Co. hast du denn in deinem Software-Portfolio, lieber Andreas?
Ich fand es cool, so dieser Umgang oder was uns da Andreas auch nochmal so mitgegeben hat, so dieser Umgang mit Sicherheit, mit Unsicherheit, besser gesagt, ja, also und auch die Maßgabe, gut, Komplexität, man kann nicht alles wissen und man kann nicht überall von dran sein und trotzdem sind die wichtigen Punkte dabei.
Ja, das sehe ich genauso, ne? Aber dass er das nochmal eingeordnet hat, dass du als Mitarbeitender, ja, du hast auch eine gewisse, du musst dich auch damit beschäftigen. Es geht nicht mehr, dass du dich einfach alles einrieseln lässt und dann wird es schon funktionieren. Das wird heutzutage nicht mehr gehen. Also du musst dich mit gewissen Sachen beschäftigen und das ist auch so, ne?
Und interessant bei dem Gespräch fand ich, dass wir alle auf von vor 10 Jahren nochmal zurückgekommen sind und eigentlich sagen können, okay, ja, wir haben ja schon mal eine Riesentransformation größtenteils geschafft, gerade ja, in der IT. Stimmt. Ja. Und insofern kann man da vielleicht auch so darauf aufbauen, ja.
Ja, ist richtig.
Diese Erfahrung, die
ist richtig. Gab. Genau. Solltet ihr auch vor einer Riesentransformation stehen in Richtung KI oder auch in anderen Bereichen, Power-Plattform, Enablement, Governance und so weiter und davon berichten wollt von euren Projekten, dann kommt gerne auf uns zu. Wir sind immer offen für Gäste, für Gästinnen, die dort spannende Sachen zu berichten haben. Also das gerne per LinkedIn, Sandra Brückner, Andreas Stieler findet ihr uns oder timeforwork@transformation.de als E-Mail-Adresse. Also dort gerne mal auf uns zukommen und berichten. Wir sind da wirklich offen für Gespräche. Und bis dahin bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Time for Work und macht's gut, ciao.